ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich habe euch heute wieder jemanden mitgebracht. Wieder ein Schauspieler, jemand, der euch, glaube ich, schon bekannt sein sollte. Und zwar suche ich einen der ersten Schauspieler, die so Actionfilme, die berühmt geworden sind durch Actionfilme. Und es ist nicht Arnold Schwarzenegger, sondern zeitlich ein Ticken später. Wer könnte da in Frage kommen? Was glaubt ihr? Wer? Sylvester Stallone, genau. Ich glaube, ich habe den falschen hier. Ah, doch, geht. Genau, Sylvester Stallone, der Sohn italienischer Auswanderer nach Amerika. Eine Frage an euch: Mit welchem Film ist denn Sylvester Stallone bekannt geworden? Und es ist nicht Rambo, sondern. Genau, auch mit R, Rocky. Ja, Rocky, auch ein Film, ich glaube 1972 gedreht, für mein Alter ein sehr alter Film. Aber Rocky ist der Film, mit dem er eigentlich den Durchbruch in Hollywood geschafft hat. Um was geht es in diesem Film Rocky? Inhaltlich geht es darum, es soll eigentlich ein Boxkampf stattfinden und es handelt sich um den Schwergewichtsweltmeister, der gegen einen Kontrahenten kämpfen soll, aber der Kontrahent fällt kurzfristig aus. Und jetzt will man aber diesen tollen Boxkampf nicht absagen, sondern man sucht einen Ersatz. Und dann kommt dieser Rocky ins Spiel. Eigentlich ein Niemand, der in so einem kleinen Boxdings da trainiert und ein Typ von der Straße ist, kennt kein Mensch, völlig unbekannt. Und der wird dann auserwählt und zu ihm wird gesagt, du sollst derjenige sein, der gegen diesen Weltmeister kämpfen darf. Und Rocky sagt sich, okay, ich werde alles tun, um, er weiß, er hat eigentlich keine Chance, aber er sagt sich trotzdem, ich will alles tun, um eine gute Leistung abzuliefern. Ich will alles geben, um gut dazustehen, um nicht als der große Verlierer gegen den Weltmeister dazustehen, sondern ich versuche alles zu geben, um eine gute Leistung abzuliefern. Und wenn man so sich diesen Film vor Augen hält, dann hat man meistens immer so vor Augen, wie er durch die Straßen rennt und trainiert und alles tut und kämpft und trainiert und noch mehr durch die Straßen rennt und Liegestützen macht. Und er trainiert und tut, nur um dieses eine Ziel zu erreichen, eine gute Leistung abzuliefern. Dieses Ziel, das er da verfolgt, das gibt ihm den Ansporn und die Motivation, zu trainieren und noch mehr zu trainieren. Bei dem Thema, mit dem ich heute über das ich heute mit euch nachdenken möchte, da geht es eigentlich auch um dieses Ziel, was wir haben. Was ist denn unser Ziel, das uns dazu bringt, uns so mit Eifer einzusetzen und mit Ausdauer und Motivation nachzujagen? Unser Ziel ist das Himmelreich. Das ist unser Ziel, auf das wir eigentlich zusteuern, für das wir trainieren und alles geben sollten. Und ich möchte mit euch heute einige verschiedene Bibelstellen anschauen, was denn die Bibel über unser Ziel sagt. Warum ist es wichtig, ein Ziel zu haben? Was müssen wir tun und wie können wir das erreichen, dieses Ziel? Das möchte ich mit euch heute betrachten. Ich möchte mit euch in Jesaja 2 anfangen. Wenn ihr vor einem Monat meine Predigt gehört habt, dann habt ihr vielleicht noch im Kopf, ich habe über Jesaja 1 gepredigt. Und inhaltlich ging es ungefähr darum, Gott hat sein Volk darauf hingewiesen, dass sie keinen richtigen Gottesdienst mehr haben. Der Gottesdienst läuft falsch. Und er zeigt ihnen auf, was sie stattdessen tun sollen und wie sie das erreichen können. Und wenn man dann einfach ein paar Verse weiterliest, dann kommen diese Verse in Jesaja 2 und man merkt, auf einmal das Thema schwingt in eine ganz andere Richtung. Und wir lesen, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. weiter, und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr vor allem so diesen letzten Vers hier lest. Ich habe so das Gefühl, das ist genau das, was unsere Welt braucht. Zu lernen, nicht mehr zu lernen, was Krieg ist, was das bedeutet. Und was ich finde, was in Jesaja 2 hier passiert ist, vorher haben wir diese Warnung, die an sein Volk gerichtet wird. Und auf einmal schwenkt Gott von dieser Warnung weg, hin zu dem, wohin es einmal führen soll. Weg von dem, was ist, zu dem, was sein wird, zu dem Ziel, worauf eigentlich alle zusteuern sollen. Ja? Gott zeigt auf das Ziel. Und warum tut er das? Weil er will, dass wir auf dieses Ziel schauen. Gott will, dass wir auf das Ziel schauen. Und ich finde das Prinzip recht interessant. Das Prinzip finden wir auch häufig eigentlich im Neuen Testament, wenn wir Paulusbriefe zum Beispiel lesen. Da wird berichtet von hier und jetzt in der Gemeinde, hier, das sollt ihr tun und so ist das, so funktioniert das. Aber man findet auch immer wieder Elemente, wo hin auf das Ziel gezeigt wird, wo das Ziel beschrieben wird. Ja, auch Jesus, der in seinen Reden gewarnt hat, aber dann auch immer wieder mal auf das Ziel, auf das, was am Ende sein wird, hingewiesen hat. Und natürlich auch auf die Offenbarung, die uns ganz klar am Ende dieses Ziel vor Augen malt. Ich möchte euch mal zunächst noch ein paar Figuren aus der Bibel zeigen, die auf das Ziel geschaut haben. Vorbilder, die sich an diesem Ziel orientiert haben. Man könnte da jetzt viele verschiedene auflisten. Ich möchte euch mal nur drei Stück weitergeben. Der erste ist zum Beispiel Josua. Josua, der Mann, der die Landeinnahme von Kanaan ganz klar vor Augen hatte. Er und Kaleb waren die einzigen unter wahrscheinlich 2 Millionen Menschen, die Gott vertraut haben, wir werden dieses Land einnehmen. Millionen haben dagegen gemurrt und sich dagegen ausgesprochen, aber er und Kaleb haben gesagt, nein, Gott wird uns dieses Land geben. Und er war auch derjenige, der später diese Landeinnahme durchführen durfte. Ja, also er hatte dieses Ziel, das Gott ausgesprochen hat, ganz klar vor Augen. Oder Nehemia, auch ein sehr beeindruckendes Beispiel, der hat den Mauerbau unbeirrt durchgeführt, ohne dieses Ziel je aus den Augen zu verlieren. Wir wissen, Nehemia hat einen unglaublich hohen organisatorischen Aufwand betreiben müssen. Der hat große Probleme innerhalb des Volkes lösen müssen und er hat große Probleme, die von außen eingewirkt haben, auch lösen müssen. Aber der war so unbeirrt und so klar auf dieses Ziel ausgerichtet, dass er innerhalb von wirklich wenigen Tagen es geschafft hat, diese Mauer aufzubauen. Und es galt als Wunder damals, dass man das in so einem Zeitraum überhaupt schaffen kann. Oder als drittes und letztes Beispiel Jesus selbst natürlich. Jesus, der den Kreuzestod auf sich genommen hat, weil er sich dieses Ziel vor Augen gehalten hat, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Ja, nicht ich, sondern dein Wille soll geschehen. Den Vers möchte ich euch aus Hebräer noch einmal hier mitgeben. Hebräer 12, 1-2, die schreibt davon, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, damit wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Ich finde, was wir von diesen Vorbildern lernen können oder was die Bibel uns auch an sich immer weitergibt, das möchte ich euch als ersten Punkt mitgeben, ist, halte dir das Ziel vor Augen. Halte dir das Ziel vor Augen. Ich habe mich gefragt, warum ist es denn so wichtig, dass wir uns an einem Ziel orientieren, dass wir ein Ziel haben, dem wir entgegenlaufen wollen. Warum ist das wichtig? Ich habe euch mal ein Beispiel gebracht aus der Bibel, wo jemand das Ziel nicht mehr vor Augen hat. Und das ist Hiob. Und achtet mal darauf, was Hiob hier für Verse schreibt oder was für Sätze er formuliert. Ach, wollte sich meine Bitte erfüllen, würde Gott meine Hoffnung wahrmachen, würde er sich doch entschließen, mich zu vernichten. Ich wünschte, er würde seine Hand ausstrecken und mich töten, dann hätte ich zumindest einen Trost und würde trotz meiner Schmerzen vor Freude springen. Denn die Gebote des Heiligen habe ich nie missachtet. Ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Ich habe kein Ziel vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Ja, also hier lesen wir ein negatives Beispiel und wir merken richtig, wie dieser Hiob komplett seinen Lebensmut verloren hat, weil er das Ziel nicht mehr vor Augen hat. Ja, wir können ja zum Glück sagen, Hiob hat natürlich dann wieder das Ziel finden dürfen. Aber ich finde, es ist so bezeichnend, was passiert mit einem Menschen, der kein Ziel mehr vor Augen hat. Der verliert jegliche Motivation, der verliert jeglichen Lebensmut und er tut sein Leben eigentlich nur noch in Sinnlosigkeit vor sich hinleben, weil er kein Ziel mehr vor Augen hat. Das heißt, es wird deutlich, ne, wir brauchen diese Kraft. Warum ist es wichtig, dass wir ein Ziel haben? Damit wir die Kraft haben, diesen Weg zu gehen. Ja, wir brauchen ein Ziel vor Augen, damit wir die Kraft finden, diesen Weg zu gehen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, woran ich finde, das wird immer wieder deutlich an denen. Und das sind eigentlich an sich Sportler an sich. Also man hätte jetzt wirklich viele, viele verschiedene Sportler nehmen können. Aber ich habe mich für den hier entschieden. Kann mir jemand sagen, wer das hier ist? Janice? Stephen Curry, genau. Wer ist Stephen Curry? Stephen Curry ist ein Basketballspieler. Derzeit wird gesagt, er ist wahrscheinlich der beste oder mit einer der besten Basketballspieler im Moment. So. Ich verfolge in letzter Zeit diesen Sport, der in Amerika da ausgeführt wird, in der NBA. Und es kam zu folgender Begebenheit. Die Warriors, so heißt die Mannschaft, die spielen dieses Spiel und sind der heiße Favorit auf den Titel. Ja, und das schon seit ein paar Jahren. Die sind so unglaublich gut und der Grund dafür ist dieser Mann. Ja, unfassbar guter Spieler, ist eigentlich 10 Zentimeter zu klein und trotzdem ist er mit der beste Spieler auf dem Feld. Ja, also es ist unfassbar, was der kann. So, und dann kommt es zu folgendem Ding, und zwar, er verletzt sich in der Saison. Und man merkt, die Mannschaft spielt schlechter, deutlich schlechter. Und sie fängt an, Spiele zu verlieren, die sie sonst eigentlich immer locker gewinnen würde. Und so langsam kommen die Kritiker auf und sagen, oh, ob das was wird mit der Meisterschaft am Ende, ich weiß ja nicht. Ne? Und dann kommt es zu dem Tag, an dem Curry wieder seine Verletzung auskuriert hat. Und es waren viele, viele Wochen und er hat wirklich gefehlt innerhalb dieser Wochen. Er kommt wieder auf das Spielfeld zurück und die Kritiker sagen, ja, es wird schwierig trotzdem werden, weil der ist jetzt das erste Mal wieder auf dem Feld und es ist normal, wenn ein Sportler wieder zurückkommt, der ist noch nicht in der Form drin. Also die sind noch nicht auf 100% und man weiß nicht, ob das wirklich gut laufen wird dieses Jahr. So, und dann liefert Curry sein erstes Spiel ab. Und er explodiert so dermaßen, dass er fast im Alleingang diese gegnerische Mannschaft aus der Halle gefegt hat. Der hat die so dominiert und hat fast alles getroffen, was er geworfen hat. Und die Reporter sind komplett ausgerastet. Die haben gesagt, wie kann man das schaffen, noch besser wieder aufs Spielfeld zu kommen, als es vorher war? Wie kann man sowas schaffen? Und man hat ihn gefragt, ist auf ihn zugegangen, wie konnten sie diese Leistung abrufen, wo sie doch so lange verletzt waren? Und dann sagt er, ist ganz einfach, ich habe ein Ziel und das ist, ich will mit dieser Mannschaft am Ende die Meisterschaft gewinnen. Und auch wenn ich mich jetzt verletzt habe, ich werde so viel trainieren und so viel Gas geben, dass ich noch besser auf dem Platz wieder erscheinen werde, als es vorher war. Das heißt, dieser Stephen Curry, der hat dieses Ziel nicht aus den Augen verloren. Weil er wusste, wenn er sich an diesem Ziel orientiert, dann findet er die Kraft, die Motivation und diesen Eifer, so viel zu trainieren, dass es noch besser wird, als es vorher war. Und ich finde, wir können diesem Beispiel da wirklich folgen. Halte dir das Ziel vor Augen, damit du die Kraft hast, den Weg zu gehen. Ja, also wie ich das versuche, für mich immer praktisch zu leben, ist, ich kenne das ja. Wir haben ja auch sozusagen unsere Verletzungszeiten, wenn wir auf diesem Lebensweg mit Jesus gehen, dann ist es schwierig und da sind Probleme und dies und das und man hat zu kämpfen und man spürt, das ist nicht einfach, diesen Weg zu gehen. Aber was ich mir immer wieder in den Kopf rufe im Alltag ist, hey, ich mache das nicht, um hier ein Leben zu leben, um zu arbeiten und dann irgendwie in Einsamkeit irgendwann auf dem Sterbebett zu sterben. Deswegen mache ich das alles hier nicht. Sondern ich weiß, ich werde eines Tages im Reich Gottes sein. Ich werde im Himmelreich sein. Und dafür, darauf will ich hinzuarbeiten. Dafür will ich meine Kraft einsetzen. Dafür will ich das investieren, was ich hier im Leben geschenkt bekomme. Ich will auf dieses Ziel, auf Gottes Himmelreich will ich hinbauen. Und da will ich meine Kraft einsetzen. Halte dir das Ziel vor Augen, damit du die Kraft hast, diesen Weg zu gehen. Ich möchte mit euch ein paar weitere Verse anschauen. Wir springen vom Alten Testament ins Neue und springen zu 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Und da lesen wir diese berühmten Verse. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskreis zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wenn wir uns fragen, was müssen wir tun, um auf diesem Weg siegreich vorangehen zu können, dann finde ich, das steht im letzten Vers hier drin. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir haben ja so im Neudeutschen diesen Ausdruck, der innere Schweinehund. Ja, ich glaube, den kennt ihr alle. Und ich glaube, in dem letzten Vers, da spricht Paulus genau diesen inneren Schweinehund an. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Was Paulus uns hier mitgeben möchte, ist, dass wir es lernen, uns zu überwinden, um das Ziel zu erreichen. Das möchte ich euch als zweites mitgeben. Überwinde dich, um das Ziel zu erreichen. Ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal ein paar Verse zitieren aus der Bibel, die über Selbstbeherrschung und Überwindung sprechen. Ich habe zunächst ein negatives Beispiel aus Sprüche 25, Vers 28. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Ja. Ich mag diese Art, wie Salomo einfach so total bildlich darstellt. Eine Stadt, die eigentlich schon verloren ist, wo jeglicher Einfluss von außen die Stadt einfach niedermachen kann, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Oder ein positives Beispiel, Sprüche 16, Vers 32, es ist besser, geduldig zu sein als mächtig, es ist besser, Selbstbeherrschung zu besitzen, als eine Stadt zu erobern. Also die Bibel sagt uns hier, es ist viel wertvoller, im Charakter eine Selbstbeherrschung zu haben, als wenn du Macht und Ehre erlangst im Leben. Das ist bei weitem nicht so viel wert, wie innere Selbstbeherrschung zu haben. Ich möchte mit euch noch ein paar Verse aus der Offenbarung weitergeben. Offenbarung spricht auch von Überwindung, allerdings auch vom Kontext her Überwindung in einem weitaus höheren Maß, wie wenn wir jetzt nur über Selbstbeherrschung sprechen. Überwindung auch im Sinne von, dass es wirklich ans Leben gehen kann. Aber trotzdem finde ich, das spricht auch hiervon, diese Überwindung, macht es deutlich. Wir lesen in Offenbarung, wer überwindet, der ist vom Baum des ewigen Lebens. Wer überwindet, der wird bewahrt vor dem ewigen Tod, der erhält einen weißen Stein und einen neuen Namen, erhält Vollmacht über Völker, erhält weiße Kleider, wird zu einem Pfeiler in Gottes Tempel, darf mit Christus auf dem Thron sitzen und wird alles erben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so diese Auflistung durchliest, aber ich finde, das klingt nach ziemlich viel, wenn man es lernt, sich zu überwinden. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu lernen, sich in den kleinen Dingen zu überwinden, als auch in den großen Dingen sich zu überwinden. Aber ich finde, was sehr deutlich wird, anhand von Sprüche, aber auch anhand von Offenbarung, ist, Überwindung bedeutet immer einen Segen. Überwindung bedeutet immer einen Segen, mal auf lange Sicht, vielleicht auch auf kurze Sicht. Aber wir sehen, Überwindung bedeutet Segen. Ich möchte euch ein Beispiel weitergeben von einem Mann, wo ich finde, da kann man das recht gut lernen. Das ist dieser hier. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn euch schon ein paar Mal gezeigt habe, ein paar Predigten vielleicht schon ihn mal drin hatte. Aber kann mir jemand sagen, wer das hier ist? Also John, du kennst ihn, aber du weißt den Namen nicht mehr. Also der Mann heißt Parker Schnabel. So, Parker Schnabel ist ein Minenarbeiter. Und zwar baut er Gold ab in Alaska. Der ist Teil dieser Doku-Serie Goldrausch in Alaska. Und in Goldrausch geht es darum, da werden einfach Leute mit einem Kamerateam begleitet, die Gold zutage fördern. Ja, und die werden in drei verschiedenen Teams, sind die aufgeteilt. Und da wird dann immer berichtet, wie erfolgreich sind sie, wie läuft es mit den Maschinen, müssen sie reparieren, müssen sie irgendwie riesengroße Tonnen durch die Gegend schieben, etc. Und ich finde, eine der wirklich faszinierendsten Figuren in dieser Serie ist dieser Parker Schnabel. Warum? Ganz einfach, der ist schon mit 18 Jahren Minenboss. Mit 18 Jahren. Ja, hat von seinem Großvater gelernt, sein Großvater hat ihm dann alles vermacht. Und er ist mit 17 oder 18 Jahren schon Minenboss gewesen und hat die Leute rumkommandiert, wie es jetzt hier vorgeht. Ne? Und es ist unfassbar faszinierend, so einen jungen Mann im heranwachsenden Alter zu sehen. Mittlerweile ist er jetzt, glaube ich, 23 Jahre alt. Und ich habe euch ja gesagt, es werden immer drei verschiedene Teams betrachtet in dieser Serie. Und das Krasse ist, er ist der jüngste von allen, aber er ist bei weitem der erfolgreichste von allen. Wo die anderen, weiß nicht, über die Jahre jetzt 6 Millionen an Gold zutage gefördert haben, hat er es geschafft, 14 bis 16 Millionen Gold, Millionen Dollar an Gold aus dem Erdreich zu befördern. Also er ist mit Abstand der erfolgreichste von allen. Und dann wird er natürlich von den Fernsehleuten gefragt, warum bist du so viel mehr erfolgreicher als die anderen? Und die Antwort, die er gegeben hat, die bleibt mir immer noch im Kopf hängen. Er sagt, es ist ganz einfach, die anderen, die verstecken sich immer hinter ihren Ausreden. Die sagen, die Maschine ist kaputt, das funktioniert nicht, das Teil fehlt, das Wetter ist so schlecht, dies und das. Sie haben immer irgendwelche Ausreden, warum sie nicht so viel Gold zutage fördern. Und ich selber, ich hasse Ausreden. Wenn ich ein Problem habe, dann nehme ich das sofort in die Hand und löse das, weil ich hasse es, mich hinter Ausreden zu verstecken. Und dieser Satz, der ist mir so hängen geblieben, der ist mir so hängen geblieben. Und ich habe gemerkt, irgendwie, das spricht mich auch auf geistlicher Ebene an. Ich weiß, dieser Parker, der interessiert sich nicht für den christlichen Glauben. Für den geht es nur um Gold und Gold zutage scheffeln. Also um was anderes geht es ihm nicht. Aber dieses Prinzip, muss ich sagen, da hat er recht. Und das betrifft auch mich. Ja, auch wenn wir eine unterschiedliche Zielsetzung haben, aber das betrifft auch mich. Und ich habe angefangen zu versuchen, dieses Prinzip zu übernehmen. Ich möchte es am folgenden Beispiel deutlich machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist sonntags morgens. Du wachst auf. Du weißt, es ist Gottesdienst. Aber eigentlich hat es richtig Bock auszuschlafen. Also richtig. Und dann fängst du an, Gründe zu finden, warum du jetzt nicht in den Gottesdienst gehen musst, um in den Gottesdienst gehen zu müssen. Mir ist ja so schlecht. Ich habe ja so Kopfschmerzen eigentlich. Ich glaube, mir ist echt übel gerade. oh, die Nacht war so lang gestern und die Predigt, die heute ist, die spricht mich sowieso nicht an. Ja, also ich hatte eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, jeden zweiten Sonntag, ja, diese Auseinandersetzung innerlich. So, aber als ich dann angefangen habe, diesen Satz innerhalb, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so, habe ich diesen Satz von ihm aufgeschnappt und dann habe ich mir gesagt, Junge, hör auf, diese Ausreden zu benutzen. Hör einfach auf, diese Ausreden zu benutzen. Wir haben gesehen, Überwindung bedeutet, auf lange oder kurze Sicht immer einen Segen davon mitzunehmen. Es bedeutet immer einen Segen für dich. Und jedes Mal, wenn du nicht bereit bist, dich zu überwinden, dann geht dir Segen durch die Lappen. Und ich habe angefangen zu versuchen, so gut es geht, seit 2 Jahren, wenn ich morgens aufstehe, sage ich mir, Junge, versteck dich nicht hinter den Ausreden. Versteck dich nicht hinter den Ausreden. Weil dir wird nur Segen durch die Lappen gehen. Und dann gehe ich sonntags, komme ich hierher und ich muss euch sagen, fast jedes Mal, wenn ich dann so rückblickend so reflektiert dann habe, bin ich nach Hause gegangen und ich habe fast jedes Mal sagen müssen, boah, es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Es war irgendwie so segensreich, es war vielleicht segensreich im Worship oder die Predigt, das hat mich was angesprochen oder ich habe ein Gespräch mit jemandem von hier gehabt oder ich habe einfach die Gemeinschaft mit euch erlebt. Aber jedes Mal habe ich gesagt, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, sich zu überwinden. Ja. Und warum? Weil ich bereit war, das Ziel, mich zu überwinden, um dieses Ziel zu erreichen, anstatt mich hinter meinen Ausreden zu verstecken. Und das möchte ich euch mitgeben. Überwindet euch, seid bereit, euch zu überwinden, um das Ziel zu erreichen, anstatt euch hinter euren Ausreden zu verstecken. Ja, es gibt auch andere Formen von Ausreden, ich habe zu viel Arbeit, ich bin so gestresst und keine Ahnung was, das gibt es auch alles. Ne? Aber ich glaube, jeder von uns, der hat Zeit seines Lebens gelernt, gewisse Ausreden immer so vorzuschieben, um gewisse Dinge nicht tun zu müssen. Aber ich sage euch, versteckt euch nicht hinter den Ausreden, sondern überwindet euch, lernt es euch zu überwinden, um dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte euch noch einen dritten Punkt mitgeben. Hier möchte ich euch meinen Lieblingsvers geben, Philipper 2, Vers 12 bis 13. Da lesen wir: Darum, meine Geliebte, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ja, Vers 13, mein Lieblingsvers: Gott ist es, der in euch das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen bewirkt. Ich finde, was dieser Vers uns sagt, ist, ja, wir müssen tun, wir müssen verwirklichen, aber mit Gottes Hilfe. Und das möchte ich euch als dritten Punkt mitnehmen. Lernt es euch zu überwinden und euch nicht hinter den Ausreden zu verstecken, aber nimmt dabei auch Gottes Hilfe in Anspruch. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, auf eigene Faust jetzt hier mit aller Gewalt versuchen, unseren Leib irgendwie so zu diktieren. Was wir dabei brauchen, ist Gottes Hilfe. Hier möchte ich euch Galater 5, Vers 22 geben. Die Frucht des Geistes aber ist es, der Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung hervorruft. Die Frucht des Geistes. Wenn ihr aufmerksam seid, dann wisst ihr, vor 4 Wochen habe ich euch genau diesen Punkt eigentlich schon mal gepredigt. Einige waren vielleicht nicht da, aber die meisten von euch haben diesen Punkt eigentlich mitbekommen. Und ich werde euch diesen Punkt auch genau so noch einmal weitergeben. Keine Angst, wenn ihr den Punkt vor 4 Wochen schon gehört habt, ich habe ein kleines Update dazu. Also es lohnt sich, dabei zu bleiben und nicht abzuschalten. Aber ich finde, was deutlich wird, ist, Gott sagt uns hier, nimm von Gott die Kraft in Anspruch, die du selber nicht in deinem Leben hast. Wenn du an einem der Punkte Probleme hast, bei Liebe, Freude, Friede, Langmut, Selbstbeherrschung, Sanftmut, was auch immer, wenn du merkst, dein Leben lang schon, du kämpfst darum, aber es funktioniert nicht, dann musst du lernen, von Gott die Kraft in Anspruch zu nehmen, die du nicht hast. So, und die große Frage ist, ja, wie geht das jetzt? So, und da möchte ich euch in diesen Herrn wiederbringen. ich habe ihn ja letztes Mal schon gezeigt, Heinz Weber, ich habe den auch schon öfters bei meinen Predigten eingebaut. Und Heinz Weber hat einen Artikel geschrieben. Wenn man in der Bibelschule war, dann bekommt man als ehemaliger Bibelschüler das Braker Forum, so heißt es. Das ist einfach eine Zeitschrift, wo einfach Neuigkeiten aus der Bibelschule berichtet werden. Es werden Bücher rezensiert, geistliche Bücher, die empfehlenswert sind. Es werden auch Leserbriefe geschrieben, wie es den ehemaligen geht. Und es wird auch immer eine Andacht verfasst. Und Heinz Weber ist der, der im letzten Braker Forum eben diese Andacht verfasst hat. Und er schreibt eben genau von diesem Thema Selbstbeherrschung. Und inhaltlich geht es darum, dass Heinz einen Bibelschüler, den er jetzt einfach mal erfunden hat, vor sich sitzen hat, der klagt ihm sein Leid. Der klagt ihm, Heinz, ich habe keine Selbstbeherrschung. Ich schaffe es nicht, mich selbst zu disziplinieren. Ich kann es nicht, ich versuche es, aber es ist ein reiner Krampf und ich komme nicht voran und nichts funktioniert. Ich kann nichts tun, ich habe keinen Bock mehr. Ja? Inhaltlich geht es ungefähr darum. So, und dann gibt Heinz folgende Antwort. Du musst aufhören, dich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Nicht du musst dir die Selbstdisziplin aus den Poren schwitzen. Gott hat dir in seiner Liebe bereits gegeben, was er von dir fordert. Statt ständig um Disziplin und Kraft zu bitten, solltest du anfangen, dafür zu danken. Das ist das Wesen des Glaubens. Im Dank ergreife ich den Reichtum, den Christus mir bereits gab. Wer ständig um etwas bittet, was Gott ihm bereits gegeben hat, offenbart nur seinen Unglauben. Und dann eben Galater 5, Vers 22. Wir dürfen danken, wenn wir lesen, die Frucht des Geistes. Des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Soweit das, was ich euch in meiner letzten Predigt euch schon weitergegeben habe. Ja. Also was Heinz ganz deutlich hier anspricht, ist, du musst lernen, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen, indem du dankst, was Gott dir bereits gegeben hat, anstatt darüber zu jammern, dass er es dir nicht gegeben hat. Du sollst anfangen zu danken. So, ich habe irgendwie gemerkt, seit letzter Predigt, ich finde diesen Punkt so wichtig, dass ich ihn euch heute nochmal mitgeben möchte. Und jetzt kommt das kleine Update, das ich euch geben möchte. Ich habe diesen Artikel, eine Woche bevor ich die Predigt hatte, habe ich diesen Artikel gelesen. Und während ich diese Worte lese, merke ich, da drin wurde gerade was ganz heftig angestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal legt Gott den Finger auf dein Herzen, wo du merkst, ganz deutlich, jetzt bin ich gemeint. Ja? Und das hatte ich in dem Moment, als ich diesen Artikel gelesen habe. Und dann hatte ich diese Predigt sonntags gehalten, vor einem Monat hier, und dann habe ich mir gesagt, und jetzt will ich anfangen, das praktisch umzusetzen in meinem Leben. Und ich habe angefangen, jedes Mal, wenn ich dieses Gefühl hatte, ich bin wieder gescheitert an meiner Selbstdisziplin, jedes Mal habe ich dann angefangen, ein ganz, ganz kurzes Gebet zu sprechen, das ist ein ganz einfacher Satz, immer nur gesagt, danke Herr für die Selbstdisziplin, die du mir durch deinen Geist geschenkt hast. Amen. Ganz einfaches Gebet. Und ich bete das und am nächsten Tag bete ich es wieder und dann wieder. Und ich ziehe das so, jetzt hab das so ungefähr einen Monat durchgezogen. Und es ist erst ein Monat vorbei, also ich wünschte, ich könnte euch einen größeren Zeitraum jetzt berichten, aber was ich in diesem Monat gemerkt habe, ist, wie sich was verändert hat in meinem Leben. Es ist zwar eine kleine Veränderung, aber ich nehme die wirklich ernst. Ich habe das Gefühl wirklich gehabt, dass ich meine Stunden, die ich am Tage investiert habe, deutlich sinnvoller angefangen habe zu nutzen als davor. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich meine Stunden weitaus sinnvoller nutze, als wie ich das davor gehandhabt habe. Und ich wünschte, ich könnte euch, wie gesagt, einen größeren Zeitraum jetzt berichten, in einem Jahr jetzt so, wie das dann tatsächlich so dann aussieht letztendlich. Aber ich muss euch sagen, ich habe das Gefühl, das funktioniert wirklich. Wenn ich einfach nur anfange zu danken, und sage, Herr, ich danke dir für die Selbstdisziplin, die du mir bereits gegeben hast. anstatt darüber zu jammern, dass ich sie nie habe. Und ich merke, das funktioniert irgendwie. Und das möchte ich euch als dritten Punkt weitergeben. Nehmt Gottes Hilfe in Anspruch, indem du dankst für die Dinge, die dir fehlen, anstatt darüber zu jammern. Ja? Bei manchem ist es vielleicht auch die Selbstdisziplin, aber andere von euch haben Selbstdisziplin und da sind es ganz andere Probleme. Ja, da ist es vielleicht Geduld oder was auch immer. Aber nehmt Gottes Hilfe in Anspruch und betet für das, wo ihr merkt, das fehlt euch im Leben und das ist das, was ihr braucht von Gott. Und fangt an, dafür zu danken, dass Gott es euch bereits geschenkt hat durch seinen Geist. Ich möchte zum Abschluss nochmal die Dinge zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, halte dir das Ziel vor Augen, damit du die Kraft hast, diesen Weg zu gehen. Als zweites haben wir gesagt, überwinde dich, um das Ziel zu erreichen, anstatt dich hinter deinen Ausreden zu verstecken. Und als drittes haben wir festgehalten, nimm Gottes Hilfe in Anspruch, indem du anfängst zu danken, statt zu jammern.